The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 9. Juli. Der Bundeskanzler hatte nach dem NATO-Gipfel von Ankara Wundersames von Donald Trump zu berichten.
In seinem Schlussstatement kam der Satz vor, der mich persönlich etwas überrascht, aber auch sehr gefreut hat. There is a feeling of love in the air. Also das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen NATO-Gipfel gut abschließen kann.
Das erstaunt, denn der US-Präsident machte vorab seinem Ruf als NATO-Schreck alle Ehre. Erst erklärte er die Friedensgespräche mit dem Iran für beendet. Die Mullahs seien Scum, Abschaum, sagte er.
You know what Scum is? They're scum, they're sick people.
Attacken der USA auf Ziele in Iran, 83 Ziele wurden bombardiert, ließen nicht auf sich warten.
Iranian state media is reporting some pretty heavy explosions in towns around the Strait of Hormuz.
Und auch in Richtung Spanien gab es harte Worte beim NATO-Gipfel, weil Madrid in den Augen von Trump zu wenig für die Verteidigung ausgibt. Naja, und im Iran die Unterstützung versagte und weiter versagt, deswegen heißt es jetzt, kein Handel Amerikas mehr mit Spanien.
Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO.
Soweit die Show nach außen, die Männlichkeitsrituale des Donald Trump. Alle haben sich daran mittlerweile gewöhnt. Aber intern blieb man in Ankara beisammen. Die NATO ist nicht implodiert. Merz und Co. haben sehr therapeutisch mit Trump gesprochen. Es war ein Hochamt der Realpolitik, wo die geballte Faust von Macron und Merz und all den anderen da blieb, wo sie hingehört, in der Tasche. Merz in Ankara.
Ich will zusammenfassen, die NATO ist mit dem heutigen Tag europäischer denn je und doch bleibt sie transatlantisch fest verankert. Sie bleibt unerreicht stark und vor allem sie bleibt einig.
Aber wie sieht's nach innen aus? Wie nimmt man im Bundeskanzleramt, im Tross des Kanzlers, die Lage wahr? Antworten hat eine Frau, die in der Kanzlermaschine mit nach Ankara geflogen ist, Carina Mössbauer, Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer. Ich habe sie auf der Rückreise angerufen, als sie im Bus der deutschen Delegation zurück zum Flughafen unterwegs war.
Hallo Gábor.
Wie wirkt das ganze Spektakel auf den Kanzler, vor allem, dass der US-Präsident so cholerisch ist und gegen diesen und jenen ausgeteilt hat? Wie wirkt das alles auf Merz?
Naja, Gábor, also natürlich sind Trumps verbale Ausbrüche gegen die NATO oder auch eben gegen die Verbündeten für die Partner kein Fest der Freude. Denn die NATO lebt ja nicht nur von Abschreckung durch militärische Fähigkeiten, sondern eben auch auf der ideellen Ebene. Konkret vom Versprechen, dass alle zusammenhalten. Und genau daran setzt Trump ja immer wieder Zweifel. Aber der Kanzler kennt Trump nun ja schon ein Weilchen, kann man sagen. Ich will nicht sagen, dass er diese Verbalnoten nicht ernst nimmt, aber er erlebt den Präsidenten der USA gleichzeitig auch hinter den Kulissen. Und was man hört, tritt er da teilweise ganz anders auf.
Das ist spannend, Carina. Sag uns mehr. Trump ist also anders, sagst du, wenn die Kameras abgeschaltet sind?
Ja, das scheint zumindest ein wiederkehrendes Muster. Auch gestern muss er bei der dreistündigen internen Arbeitsgruppensitzung wesentlich gezähmter aufgetreten sein. Er soll zum Beispiel weder gegen Spanien gewettert haben, noch seine Besitzansprüche auf Grönland erneuert haben. Das hört man zumindest aus Teilnehmerkreisen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gab es sogar ein klares Bekenntnis, das nicht so ganz zu seinen öffentlichen Wüterich-Auftritten passt. We want to remain with you. Wir wollen bei euch bleiben, soll er gesagt haben.
Na, immerhin schon mal. Europäische Autonomie in der NATO, das war auch so ein Motto dieser Tagung. Kann man sagen, Carina, das wurde in Ankara formell beschlossen, europäische Autonomie in der NATO?
Ja, absolut. Kein Zweifel, die NATO soll europäischer werden. Die Europäer fahren nicht nur ihre eigene Beschaffung hoch, sondern bauen auch Produktionskapazitäten aus. Angekündigt wurden auch neue Beschaffungen im Umfang von mehr als 43 Milliarden Euro.
Nun ist ja auch die Trump-Zeit endlich. Daher meine Frage, Carina, gibt es einen Backchannel von Wadefuhl, von Merz, von dem außenpolitischen Berater im Kanzleramt, von Herrn Sauter, auch zu den Demokraten, zum anderen politischen Lager?
Na klar, also die Regierung ist auch weiter im Austausch mit den Demokraten. Da gibt es natürlich keinen Bann, nur weil jetzt aktuell ein Republikaner regiert. Merz hat ja zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom getroffen. Und das blieb allerdings auf der Seite des Trump-Lagers nicht ganz kommentarlos. Der Vertraute von Donald Trump, Richard Grenell, sprach danach von einer Merz-Entgleisung.
Ja, klug ist es trotzdem, auch mit den anderen zu reden. Vielen Dank, Carina, für das Update aus Ankara und dir eine gute Heimreise jetzt.
Danke, Gabor, liebe Grüße.
Fazit: Friedrich Merz lässt Trumps Provokationen ins Leere laufen. Das war richtig. Trump mit Trumpismus zu beantworten, bringt nichts außer Ärger. Merz ist nicht seinen Gefühlen, sondern den deutschen und den europäischen Interessen verpflichtet. Das nennt man Realpolitik. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jeremy Queras, Jahrgang 1997, hat das Kanzlerporträt von Angela Merkel gemalt und wurde damit nach Paris und London, jetzt auch in Deutschland, prominent. Ich habe ihn besucht in seinem Atelier in Kreuzberg. Er hatte eine klare Vorstellung davon, wie er die Altkanzlerin darstellen wollte.
Für mich war von Anfang an relativ klar, ich möchte sie stehend malen. Mhm. Das war mir relativ wichtig, weil ich sie auch immer als aktive Kanzlerin wahrgenommen habe.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat Neuigkeiten von Jeff Bezos für uns und wir feiern ein Genie, dessen Name jeder kennt, aber kaum einer dessen Geschichte.
Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir schaffen das. Nur einer der vielen Sätze, die aus der langen Kanzlerschaft der ersten und bisher einzigen Bundeskanzlerin dieses Landes nachhallen.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Angela Merkel, für die einen der Garant für Stabilität, die Frau, damit man mal ruhig schlafen kann. Für die anderen der personifizierte Stillstand und für wieder andere der Untergang des Abendlandes. In 16 Jahren Kanzlerschaft sammelt man eben viele Sichtweisen auf die eigene Person. Ihre eigene Sicht im Übrigen hat sie mit diesem Lied hier zum Ausdruck gebracht. Zum Abschied ließ sie es von einer Bundeswehrkapelle spielen, Nina Hagen.
Du hast den Farbsinn vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön hier war.
Und nun hat auch sie ihr offizielles Porträt. Eine Frau, ein Blick, sein Blick. Gemalt wurde Angela Merkel von einem jungen Mann, noch keine 30, den bisher in Deutschland nur wenige kannten. Jeremy Queras ist sein Name, ein französisch-deutsch-kanadischer Maler. Die Kanzlerin und er haben wochenlang, wenn man so will, eine Schicksalsgemeinschaft gebildet. Sie hat ihm in ungefähr 20, 24 Sitzungen Modell gestanden. Da hat sich eine Beziehung aufgebaut, in einem Atelier übrigens, das extra aus Gründen der Diskretion und der Sicherheit dafür angemietet wurde. Für diesen Auftrag ist der Maler und Performance-Künstler extra nach Berlin gezogen. Und hier in seinem regulären Berliner Atelier in Kreuzberg habe ich ihn getroffen. Wir haben gesprochen über die Kunst und über die Kanzlerin. Das ganze, sehr aufschlussreiche Gespräch hören Pioneers am Wochenende. Aber einen Auszug, den hören wir gemeinsam jetzt, und zwar den Auszug, wo wir über seine Sicht auf Merkel sprechen. Ja, einen schönen guten Morgen, Jeremy Queras.
Guten Morgen.
Wie kommt eine Bundeskanzlerin AD auf einen jungen Künstler, der damals noch nicht mal in Berlin wohnte? Wie sind Sie sich begegnet?
Also zu der Zeit habe ich in Paris gelebt und meine Hauptbeschäftigung als Künstler, meine Haupttätigkeit als Künstler war zwischen Frankreich und England vor allem. Also ich war in Deutschland nicht sehr aktiv, aber ich hatte ein paar Sammler in Deutschland, die mich auch relativ schnell nach dem Studium vielleicht entdeckt haben und unterstützt haben. Und da war eine Person dabei, die mir schon ein paar Monate nach dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel geschrieben hat. Die wird ein Porträt brauchen. Warum bewerben Sie sich nicht? Warum schreiben Sie ihr nicht? Und ich habe zuerst nicht wirklich selber dran geglaubt oder dran gedacht, aber dann kam doch auch aus anderen Ecken so, wäre doch eigentlich toll und du malst doch so gut Porträts. Und ich hatte das Glück, einfach Menschen um mich herum zu haben, die an mich geglaubt haben, die mich ermutigt haben. Und dann habe ich gedacht, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Und in Deutschland ist Porträtmalerei nicht sehr weit verbreitet. Aber es gibt dieses eine Porträt, von dem man weiß, das wird früher oder später in Auftrag gegeben. Und das ist das Kanzlerporträt. Und dann habe ich gedacht, wäre ich als jemand, der sehr gerne Porträts malt, schön blöd, das nicht zu machen. Und dann habe ich mich schriftlich beworben. Ich habe einen Brief geschrieben, 2022. Ein paar Fotos, also Werkbeispiele, beigelegt. Und das geschickt. Und dann habe ich erstmal 4 Jahre lang nichts gehört.
Enttäuschend.
Ja, also ich habe nicht viel mehr drüber nachgedacht. Also in den ersten Wochen und Monaten habe ich natürlich Ausschau gehalten und hat sich schon jemanden ausgesucht oder nicht. Und aber nach 2 Jahren spätestens, ich meine, war ich mit meinen anderen Projekten beschäftigt. Und irgendwann im, ich glaube, April 2025 bekomme ich eine E-Mail. Ja, danke für Ihren Brief und die Werkbeispiele und Angela Merkel würde Sie gern persönlich kennenlernen. Können Sie demnächst nach Berlin kommen? Das war natürlich eine große Überraschung und ich habe mich sehr gefreut. Damit war der Auftrag ja noch nicht erteilt oder gegeben, aber es schien zu heißen, dass ich zumindest in einer engeren Auswahl war. Und dann habe ich sie getroffen und bin von Paris nach Berlin gereist für dieses Treffen.
Und das Treffen fand dann wo statt?
Das war in ihrem offiziellen Büro, da im Bundestag.
In ihrem Bundeskanzler-AD-Büro.
Genau, da haben wir uns getroffen und es war ein gutes Treffen. Und dann war relativ, glaube ich, schnell klar, dass wir das versuchen wollen. Aber ich musste es mir gut überlegen, habe mir den ganzen Sommer Zeit genommen. Und dann im September gab es dann nochmal ein Treffen und da wurde das entschieden. Und dann hatte ich ungefähr ein paar Wochen, einen Monat Zeit, um nach Berlin zu ziehen. Habe meine Sachen gepackt und bin hier gelandet, ja.
Wegen Merkel nach Berlin gezogen.
So kann man es sagen, ja.
Was interessiert eine Bundeskanzlerin, wenn sie einen Maler aussucht? Also welche Rolle spielt zum Beispiel politische Gesinnung? Da kann das ja eine Bundeskanzlerin kein Risiko gehen, möchte sie wahrscheinlich auch nicht.
Das müssen Sie sie fragen. Also,
was ja, aber haben Sie politisch gesehen? Mit ihr diskutiert?
Wir haben über alles geredet, also ja. Aber warum sie, wonach sie in einem Maler sucht oder weshalb sie mich genau ausgesucht hat, das müssen Sie sie fragen.
Wie viele Stunden haben Sie miteinander dann verbracht im Prozess des Malens? Wie lange? Ich habe keine Vorstellung davon.
Also über 6-7 Monate immer wieder. Also wir hatten über 20 Sitzungen auf jeden Fall. Ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, 2 Dutzend, also um die 24 Sitzungen. Und die Stunden habe ich nicht gezählt. Also das waren sehr, sehr viele.
Aber wie lange dauert so eine Sitzung?
Unterschiedlich. Ja. Also es ist ja auch, es sind ja 2 Leute, die da sein müssen für sowas, also die auch mental da sein müssen. Ich glaube, ein Modell stehen oder auch Modell sitzen ist nicht so einfach, wie manch einer denkt.
Und gibt es verschiedene Entwürfe sozusagen? Gibt es auch verworfene oder ist es das eine Bild?
Also ich habe sehr viele Skizzen gemacht. Ich habe auch sehr viele Ölskizzen gemacht. Ich habe auch eine davon veröffentlicht, wo man auch ihre berühmte Handhaltung sieht.
Ja, das Bild ist es dann nicht geworden?
Nein. Also ich habe aber, wir haben mit Farben experimentiert, mit verschiedenen Posen. Für mich war von Anfang an relativ klar, ich möchte sie stehend malen. Das war mir relativ wichtig, weil ich sie auch immer als aktive Kanzlerin wahrgenommen habe. Ja, ich finde in der Kanzlergalerie ihre ganzen Vorgänger sitzen da so. Und ich hatte irgendwie Lust, das so ein bisschen
dynamischer
darzustellen. Also bei Schröder weiß man nicht genau, ob er sitzt oder steht. Sein Kopf schwebt da so irgendwie an der Wand. Aber genau, ich wollte sie einfach als aktiven Menschen auch ein bisschen präsentieren.
Und die typische Handbewegung, nun könnte man ja sagen, auch aus Ihrer Sicht, das ist mein Markenzeichen. Sie könnten auch sagen, das ist Ihr Markenzeichen, Frau Merkel, das muss da mit drauf. Aber Sie haben sich dagegen entschieden, warum?
Ja, weil das war mir ja auch wichtig, weil wenn man jemanden 16 Jahre lang in der Presse sieht, Tag ein, Tag aus, dann wir tendieren, glaube ich, dazu, diese Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, so ein bisschen zu Figuren zu machen. Mit ihren ganzen Symbolen, die dazugehören. Und ich wollte gerade das eben nicht machen.
Zum Beispiel guckt sie ja sehr, sehr ernst. Wir sehen kein Wahlkampfposter. Ne? Wir sehen eine Staatenlenkerin, würde ich sagen.
Das, ja, Kann man so sehen. Es ist interessant, weil ich kriege sehr unterschiedliches Feedback zum Gesichtsausdruck tatsächlich. Also ich habe gehört, dass sie schaut so verschmitzt und andere sagen, sie schaut so ernst und dann sagen, das ist ein nach innen gewendeter Blick. Und dann habe ich aber auch gehört, das ist ein Blick, der nach außen reicht. Also es ist tatsächlich...
Beschreiben Sie den Blick. Würden Sie verschmitzt sagen?
Also ich würde sagen, es ist ein Gesichtsausdruck. Also nicht nur der Blick, sondern der gesamte Gesichtsausdruck ist eine Zusammenfassung davon, wie ich sie als Menschen erlebt habe, wie sie jetzt auch ist nach ihren 16 Jahren im Amt. Mhm. Und da ist halt natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei. Aber das ist natürlich auch selbstverständlich und wichtig. Aber trotzdem eine gewisse Wärme, würde ich auch sagen. Eine gewisse Menschlichkeit. Weil ich glaube, dass sie das sich beibehalten hat, was sehr wichtig ist. Als Politiker kann man ja, glaube ich, relativ schnell zynisch werden. Ich wollte eben einerseits die Ernsthaftigkeit, die Seriosität des Amtes, aber andererseits trotzdem diese Wärme porträtieren.
Welche Überschrift würden Sie darüber setzen? Nun haben die Mächtigen ja immer durch diese Porträts von Napoleon bis Bismarck was darstellen wollen auch. Wer ist sie in ihrem Bild?
Sie ist Angela Merkel.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wie gesagt, wir haben noch weiter gesprochen, intensiv über seine Zusammenarbeit mit der Altkanzlerin, aber auch darüber, wie er zur Malerei gefunden hat und wie er die künstliche Intelligenz in seine Kunst einbindet, mit erstaunlichen Ergebnissen. Das ganze Gespräch zum Lesen, zum Hören gibt's am Wochenende für Pioneers Only. Andere reden über die große, weite Welt. Wir wollen sie erkunden und zwar mit ihnen zusammen. Wollen wir auf Expedition gehen, hinter die Kulisse schauen. So geht's im Oktober für neugierige Unternehmerinnen, Unternehmer, aber auch für alle anderen, die sich einfach ökonomisch tiefer interessieren nach Vietnam und nach Singapur. Die Region gehört zu den dynamischen der Welt und gemeinsam mit unserem Asien-Insider, mit Frank Sieren, der sein halbes Leben in Peking lebt, lernen Sie Wirtschaft und Politik from the inside tiefer kennen. Sie bekommen einen authentischen Einblick in das Denken, die Weltsicht der Menschen in Vietnam und Singapur. Das ist kein Tourismus, das ist eine Expedition für Neugierige, für Menschen, die dort vielleicht auch investieren möchten. 25. Oktober geht's los, 4. November sind wir wieder zurück. Alle Infos in den Shownotes. Trauen Sie sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es Neues von Blue Origin und wir sprechen darüber mit Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nicht an der Börse, Anne. Noch nicht. Aber jetzt wurde erstmals Fremdkapital eingesammelt. Erzähl uns mehr.
Ja, genau. Blue Origin ist zwar noch nicht an der Börse, aber mit dem ersten großen Investoreneinstieg macht Jeff Bezos jetzt einen klaren Schritt in diese Richtung. Das Raumfahrtunternehmen sammelt rund 10 Milliarden Dollar frisches Kapital ein und wird dabei mit etwa 130 Milliarden Dollar bewertet. Bezos selbst legt gut 2 Milliarden in die Runde. Dazu kommen etwa 4 Milliarden von Hedgefonds und weiteren großen Investoren. Bislang hatte Bezos Blue Origin im Wesentlichen über den Verkauf eigener Amazon-Aktien finanziert. Jetzt holt er sich gezielt externe Partner ins Boot, auch als Antwort auf den gigantischen Börsenerfolg von Elon Musks SpaceX, das inzwischen mit rund 2 Billionen Dollar bewertet wird. Das neue Geld soll helfen, den Rückstand bei Raketen, Mondlandern und Satelliteninternet aufzuholen. Für Anleger ist das Signal klar, Blue Origin bleibt zwar privat, wird aber zum ersten Mal wie ein künftiger Börsenriese durchfinanziert.
Und dann, Anne, wurden ja die Protokolle der vergangenen Notenbanksitzung der FED veröffentlicht. Sag uns, was steht da Relevantes drin?
Ja, die Protokolle zeigen vor allem eins, in der Fed wird heftig gerungen, aber die Mehrheit hält mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr für wahrscheinlich. Im sogenannten Dotplot zeichnet sich ab, dass rund die Hälfte der Mitglieder mit einem Schritt nach oben rechnet, um die seit 5 Jahren zu hohe Inflation Richtung 2%-Ziel zu drücken. Spannend für die Märkte? Historisch bleibt es selten nur bei einem Schritt. Viele Ökonomen lesen das eher als Startsignal für eine Reihe von Erhöhungen, selbst wenn im Moment offiziell nur ein Hike im Raum steht. Gleichzeitig macht Fed-Chef Kevin Warsh klar, dass er deutlich weniger Forward-Guidance geben will. Die Protokolle werden nüchterner. Formulierungen wie viele, einige oder wenige Befürworter zum Beispiel für bestimmte Szenarien sollen reduziert werden. Für Anleger heißt das also, die Fed bleibt datenabhängig. Ein Herbst-Hike bleibt klar auf dem Tisch, aber die Hinweise darauf werden bewusst kryptischer als unter dem ehemaligen Fed-Chef Jerome Powell.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass für die meisten Tesla einfach der Name eines Automobilherstellers ist, eines Elektroautomobilherstellers. Tatsächlich erinnert der Name aber an einen Menschen, an einen Mann, ohne den, tja, niemand dieses Auto wohl fahren würde. Nikola Tesla, einer der bedeutendsten Erfinder und Wegbereiter der modernen Elektrotechnik.
I now have the pleasure of introducing you to a novel system of energy, alternate currents.
Als das Unternehmen im Jahr 2003 gegründet wurde, setzte es bei seinen ersten Fahrzeugen auf einen Wechselstrom-Induktionsmotor. Eine Technologie, die direkt auf den Patenten und Entwicklungen von Nikola Tesla basiert. Genau heute, vor 170 Jahren, wurde dieser Erfinder geboren. Geboren als viertes von 5 Kindern im heutigen Kroatien. Später studierte er Maschinenbau in Graz, verließ die Universität jedoch ohne Abschluss. Danach hielt er sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser und tüftelte unermüdlich an neuen Ideen und Erfindungen. Bis er dann 1884 den großen Schritt wagte, fast mittellos wanderte er aus nach New York. Und keine 2 Tage später hatte er einen Job beim Glühlampenerfinder Thomas Edison. Doch die Zusammenarbeit hielt nur 6 Monate. Tesla wollte mehr Anerkennung und eine bessere Bezahlung wollte er auch. Edison wollte vor allem Kosten sparen. Tesla gab aber trotzdem nicht auf. Er verließ Edison, hat zeitweise auch als Arbeiter im Straßenbau seinen Lebensunterhalt verdient. Aber seinen Traum, den hat er nicht aufgegeben. Er tüftelte weiter und entwickelte schließlich das, was ihn so berühmt gemacht hat. Das Zwei-Phasen-Wechselstromsystem und den dazugehörigen Induktionsmotor. Grundlage für die moderne elektrische Energieübertragung. Dieser Induktionsmotor war einer seiner ersten patentierten Erfindungen. Danach kamen über 280 weitere Erfindungen dazu. In mehr als 25 Ländern. Der Mann war also ein Pionier in Sachen Energie und Elektrotechnik. Tesla wurde später die Firma, die die ganz großen amerikanischen Schlitten abgelöst hat. Diesen großen Schlitten, Chevrolet und Cadillac, den Heather Miles ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. In diesem Sinne, vielleicht können Sie uns ja hören. Happy Birthday, Nikola Tesla. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir und bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Yeah.